Ihr beide seid ungefähr Mitte 20 zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Was hätte euer 20-jähriges Ich gesagt, wenn man euch erzählt hätte, dass ihr mal Vollzeitmissionare werdet?
Unmöglich. Nicht vorstellbar.
Mhm. Und ja. Bei dir, Johannes?
Absolut unvorstellbar. Hätte wahrscheinlich gelacht und gedacht, das nie im Leben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und heute sind dabei Agatha und Johannes Marignoc. Stimmt das? Habe ich es richtig ausgesprochen?
Perfekt.
Super. Herzlich willkommen an euch. Herzlich willkommen auch an euch, die ihr zuschaut, zuhört. Wirklich cool, dass ihr dabei seid. Bei Machbar bekommst du Tipps, deinen Nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Und heute wird's richtig spannend. Agatha und Johannes, die haben nämlich ein Buch entdeckt und dadurch oder mit Hilfe dieses Buches, um dieses Buch soll es gehen, auch. Ich habe gesehen, du hast auch noch ein anderes Buch mitgebracht, was wir vielleicht noch besser kennen, nämlich die Bibel. Durch das Lesen dieses Buches oder mit Arbeiten mit dem Buch auch einige Menschen zum Herrn führen dürfen aus eurem Umfeld. Da wollen wir drüber reden, wie ihr mit diesem Buch arbeitet, wie sie Evangelisation im Alltag leben, einfach in dem Umfeld da, wo Gott sie hingestellt hat und wie sie auch Neubekehrte irgendwie begleiten in den ersten Schritten der Jüngerschaft. Das wird so das Thema sein und ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten und was wir da miteinander besprechen werden. Wisst ihr eigentlich, dass ihr mir als Podcast-Gäste empfohlen worden seid? Der Frieder
hat
euch empfohlen, hat mir gesagt, also Christian, die musst du unbedingt mal einladen. Der Frieder, er geht Grüße raus an Frieder vom Daniel Verlag. Also wenn du das hier hörst oder siehst, ich grüße dich, wir grüßen dich. Ihr kennt ihn?
Ja, wir waren dort.
Ihr wart dort mal in der Gemeinde oder in dem Verlag?
Auf diesem Freizeitgelände, Reiherhals.
Reiherhals.
Da war so ein Bibelwochenende oder so und da konnten wir auch ein bisschen erzählen und war eine richtig schöne Zeit. Ja.
Vor ein paar Wochen hatte ich den Klaus Günschel hier sitzen, der das aufgebaut hat und geleitet hat viele Jahre. Jetzt übergibt dann seine Kinder.
Mhm.
Ja, genau. Okay. Falls ihr, die ihr zuhört, zuschaut, irgendwie mal sagt, boah, Christian, also du musst unbedingt so ein nettes Ehepaar einladen oder irgendwie haben wir den und den Gast für dich, schreibt mir gerne an machbar@holkebach.org. Nimm mal gerne Vorschläge an, auch für interessante Podcast-Gäste, die irgendwie auch zum Thema Alltagsmission was zu sagen haben. Ja, wir lernen uns ja gerade erst kennen, aber ein paar Dinge habe ich schon über euch rausgefunden. Ergänzt mich gerne. Ihr seid mit der DMG. DMG steht für Deutsche Missionsgesellschaft unterwegs im vollzeitlichen Dienst und arbeitet bei Anchored International mit. Richtig?
Das ist richtig.
Ja. Euch liegt nicht nur Evangelisation am Herzen, sondern vor allem auch Jüngerschaft. Also wie begleiten wir Menschen, die gerade erst zu Jesus Christus gefunden haben? Mhm. Und mindestens einer von euch hat Jura studiert.
Stimmt? Beide.
Beide Jura studiert.
Ja, da haben wir uns kennengelernt in der Uni, ja.
Okay. Und habt ihr das abgeschlossen?
Mhm. Ja.
Okay, zwei Juristen. Jetzt wird's spannend. Okay. Und ihr habt zwei Söhne im Teenageralter.
Genau, ja.
Sehr schön. Also habe ich alles richtig gesagt. Ihr seid mit der DMG im Dienst und arbeitet bei Anchored International mit. Für manche unserer Hörer sind es vielleicht noch unbekannte Namen. Wer oder was ist DMG und Anchored International? Wie hängt das zusammen? Mit wem? Für wen? Seid ihr da unterwegs? Wer mag erzählen? Johannes.
Also die DMG ist unser Arbeitgeber, würde ich mal sagen. Das ist eine Missionsgesellschaft oder Gemeinschaft und da sind wir angestellt. Das Anchor-Team ist so ein bisschen was Kleineres. Ja? Das ist aus diesen Bibelkursen hervorgegangen und da haben wir so ein internationales Team, mit dem wir so vernetzt sind und wo wir uns regelmäßig versuchen zu treffen und die alle so diese Bibelkurse, chronologische Bibelkurse auf dem Herzen haben und an andere weitergeben.
Aber Anchored International ist nicht Teil der DMG.
Nein, nur zwei Ehepaare hier in Deutschland, die sind eben bei der DMG angestellt. Mhm. Ja, die anderen im Ausland, da sind welche in Singapur und in den USA und die haben andere Missionsgesellschaften oder
Gemeinde. Okay, gut. Ja, habt eben schon gesagt zu Anfang, ihr seid ungefähr Mitte 20 zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ist ja jetzt nicht so die typische Sonntagsschulgeschichte. Mhm. Ihr seid nicht christlich aufgewachsen.
Ja, also ich gar nicht, bin katholisch geprägt. Mhm. Ursprünglich komme ich aus Polen. Mit 9 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen. Und das war halt einfach nur so eine nette Religion. Ja, irgendwie was Nettes, was man Weihnachten mal machte, dass man in die Kirche ging. Aber ich habe nie ganz klar das Evangelium gehört. Mhm. Und hatte auch keine Ahnung, wie lebendig Gott sein kann. Und hatte dann in der Schule eine Freundin in der Oberstufe, die gläubig war. Und das hat mich schon immer wieder so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich merkte, sie hat irgendwas, was ich nicht habe. Hab dann öfters auch mal mit ihr über Gott gesprochen und sie hat mir dann letztendlich auch das Buch Der Fremde geschenkt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das dann in mein Regal gesteckt, hat mich einfach nicht so gepackt, nicht so angesprochen. Ne? Und dann ging es erstmal an der Uni und dann kam ich an Esoteriker, in so eine Esoteriker-Szene bin ich reingerutscht. Das waren Heilpraktikerinnen, die aus Polen kamen. Ich habe für die übersetzt, einige Wochen lang, und habe einen ganz tiefen Einblick bekommen, was die eigentlich tun. Und dann öffnete sich für mich so ein bisschen die geistliche Welt, von der ich keine Ahnung hatte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber sie taten nun mal Dinge und hatten Fähigkeiten, die übernatürlich waren, die ich nicht erklären konnte.
Das hat dich irgendwie angezogen.
Das hat mich angezogen, das hat mich fasziniert. Aber irgendwann merkte ich, dass da irgendwas nicht passt. Mhm. Und nachdem die dann auch weg waren, ging es mir nicht mehr gut. Mhm. Also ich hatte richtig nachts Angstzustände, bin schweißgebadet wach geworden. Und ich wusste, das hat irgendwie damit zu tun. Ich konnte es aber nicht zuordnen. Denn sie machten eigentlich was Gutes. Ne? Sie wollten ja eigentlich Menschen heilen, haben Hände aufgelegt, wollten helfen. Mhm. Und es war nicht offensichtlich böse, aber mir ging es danach richtig, richtig schlecht, auch innerlich. Und ich habe das nicht voneinander bekommen. Ich habe mich wirklich gefragt, was ist das? Wo kriege ich Antworten? Was passiert hier? Woher hatten sie diese Fähigkeiten? Was mache ich damit? Und dann war das so, dass wir ja zusammen studiert haben. Und irgendwann Johannes auch bemerkte, dass ich irgendwie neben mir stehe und es mir nicht so gut geht. Und dann hat er mich mal angefragt, was ist denn los? Und damals war es für mich nicht einfach, darüber zu sprechen, weil ich das nicht zuordnen konnte. Ne? Und ich wusste nicht, der hält mich ja für verrückt, wenn ich ihm erzähle, was ich da alles erlebt habe. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, ich muss das jemandem erzählen. Und dann habe ich ihm das alles erzählt und er selber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gläubig, sagte dann zu mir, Agatha, es ist kein Wunder, dass es dir so schlecht geht. Es steht ja schon in der Bibel, das sind Gräueltaten vor Gott und das ist dämonischen Ursprungs. Und in dem Moment, das war so die große Gnade wirklich, so empfinde ich das heute, ging ein Licht bei mir im Kopf an, anders kann ich es nicht sagen. Und ich dachte, Moment mal, also wenn es diese Gegenseite gibt und wenn die so lebendig ist, dass sie Menschen bewusst oder unbewusst benutzt für ihre Zwecke, dann muss es auch einen lebendigen Gott geben. Und dann war meine Frage, wo finde ich diesen lebendigen Gott?
Wo finde ich das, die Gegenseite eigentlich?
Genau. Mhm.
Das wahre Licht.
Genau.
Ach, interessant. Oh, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu sagen, wo du selber gar nicht irgendwie glaubst? Bist du auch erzogen worden,
evangelisch,
christlich?
Ja, genau. Evangelisch. Und ich dachte immer, ich wäre ein Christ. Also hättest du mich damals gefragt, ich sage, natürlich bin ich Christ. Mhm. Und ich habe immer an Gott geglaubt, habe an Jesus geglaubt, auch dass er am Kreuz gestorben ist. Das war für mich, das war immer klar für mich. Aber ich hatte diese Beziehung zu Gott nicht. Ich habe mein Leben gelebt, wie ich wollte, habe alles gemacht, was ich wollte und habe mich nicht um Gott gekümmert. Mhm. Habe gebetet ab und zu, gerade wenn man so in Not war. Aber ansonsten hat mich das überhaupt nicht beeinflusst. Mhm. Und in dem zu der Zeit, wo Agatha und ich dann geredet haben in der Uni, da war ich auch in so einer Art Sinnfrage oder Sinnkrise im Leben. Ich habe mich wirklich gefragt, wozu ist das Leben eigentlich gut? Mhm. Die Ziele, die ich so hatte mit irgendwie Job und Geld verdienen und dies und das, die waren irgendwie alle für mich nicht mehr erstrebenswert irgendwie. Und da dachte ich, es muss noch mehr geben. Wofür lebt man denn hier? Und da war ich auf der Suche. Und da kamen wir in Gespräche und dann sagte Agatha auch dann an diesem Tag, ja, ich habe da so ein Buch, da geht es so ein bisschen über Gott, aber ich weiß nicht so richtig, stimmt das? Weil diese Esoterikerfrauen haben auch über Gott und über Jesus gesprochen, ja. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt richtig oder nicht? Und sie dachte, ich wüsste mehr aus der Bibel, weil ich das eben so gesagt habe. Ich hatte das einfach zu Hause mitbekommen, dass auch der Satan Macht hat, sogar irgendwelche Wunder zu tun. Und mehr wusste ich da überhaupt nicht von.
Ja, und ich habe gedacht, das wäre ganz gut, wenn du das einfach für mich mal checkst. Also kannst du mal das Buch lesen und schauen, ob das sauber ist. Ich hatte das ja damals von meiner Freundin bekommen, die war mittlerweile nach Kanada ausgewandert, so der hatte ich keinen Kontakt. Und dann dachte ich, ich hole das mal raus und prüf das mal bitte für mich. Ist das denn sauber? Kann man das so glauben, was da steht?
Mhm. Ja, dann gibt Agatha mir das und dann denke ich, ja klar, mache ich mal. Ne? Hat zwar keine Ahnung, aber dann nehme ich das mit nach Hause. Und das war genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich vorher gerade schon mit vielen Religionen beschäftigt hatte. Ich hatte ein anderes Buch empfohlen bekommen, das hatte ich auch schon gelesen, von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Ich habe das gelesen und ich habe nicht viel verstanden. Ein Satz ist mir hängen geblieben, da stand sowas Ähnliches wie, du bist noch kein Christ, nur weil du zu irgendeiner Kirche gehörst, weil du vielleicht getauft bist und weil du monatlich irgendwie Geld spendest. Das macht noch keinen Christen aus dir. Und da dachte ich, okay, wenn das wahr ist, dann bin ich kein Christ. Wie kann ich ein Christ werden? Mhm. Das war meine Frage. Und dann bekomme ich dieses Buch und dann lese ich dieses Buch. Ich nehme das mit nach Hause und ich habe das in einem durchgelesen, irgendwie in 8 Stunden oder so. Mhm. Und ich merkte während des Lesens, als ob Gott mit mir reden würde. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Hm. Ich habe keine Stimme gehört oder so, aber ich merkte, hier passiert etwas, das wird Auswirkungen haben auf dein Leben. Ja, und das ist etwas, was ich so noch nicht erlebt hatte. Und an diesem Tag, kann ich heute sagen, wurde ich Christ. Ja, und ja, und dann habe ich Agatha das Buch zurückgegeben. Ich wollte sie nicht beeinflussen. Ich habe nur gesagt, das ist gut, so alles, ist was gut. Ich sehe, ist in Ordnung. Ist lies sauber. Das mal, ne? Ja. Und ja, dann ging es bei Agatha weiter.
Ja, bei mir hat es dann ein paar Wochen gedauert. Also nicht an einem Tag, sondern es hat länger gedauert, bis ich das dann durch hatte.
Du hast ja vorher schon mal reingeguckt und fandest jetzt nicht so interessant und hast es wieder weggelegt, oder?
Genau,
das hatte. Aber dann warst du irgendwie mehr offener dafür? Mhm.
Da war ich ja wirklich suchend. Ich hatte ja diese Fragen. Ich habe ja gemerkt, es gibt ja mehr als ich bis jetzt irgendwie gekannt habe und dann hat das total zu mir gesprochen. Ne? Also ich konnte das wirklich alles aufnehmen, was ich da gelesen habe. Das ist ja so, wenn Gott einem dann die Augen öffnet, versteht man auf einmal sein Wort, versteht man, wer er ist. Und das war bei mir wirklich ein Prozess. Ich kann mich erinnern, irgendwann kam so eine Phase, wo ich so Sünden erkannte. Mhm. Also ich kann mich auf einmal, konnte ich mich erinnern an Situation, wo ich im Kindergarten gelogen habe. Also das war schon enorm und das ging einige Zeit, wo ich dann wirklich alles vor Gott bringen konnte. Und bekam dann auch so ein Bewusstsein meiner Sünde, dass alles, was ich eigentlich mache, komplett mit Sünde durchflochten ist. Also selbst die Dinge, wo ich dachte, die sind gut, merkte ich, nee, die sind total eigennützig. Du willst irgendwie Anerkennung, gut dastehen, nichts ist gut, was du tust. Und das war schon dann auch erstmal schlimm. Das ging dann auch einige Zeit, 1-2 Wochen, dann wo ich gesagt habe, also Gott, so zu leben ist auch nicht mehr schön. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und als erstes...
Du denkst alle deine Sünden.
Ja, also so ein absolutes Sinnbewusstsein, so diese Verdorbenheit, echt? Unglaublich. Okay. Das war richtig schlimm. Es war schon qualvoll. Und dann habe ich irgendwann die Stelle in der Bibel gelesen, da hat Gott so zu mir gesprochen, dass man keinen neuen Wein in alte Schläuche füllt, sonst platzen die Schläuche. Und ich habe verstanden, okay, ich muss erneuert werden. Und dann kam dann halt auch wirklich eine Erneuerung in meinem Denken, Schritt für Schritt. Und ich bekam eine andere Sicht auch für Menschen. Und ich war dann so überwältigt, weil ich dachte, ja, die ist nicht von mir, die ist von Gott. Also er gibt mir gerade so seine Sicht für die Dinge, für das Leben, ja.
Und war das so ein Prozess dann auch, wo du zum Glauben gekommen bist? Oder weil du hast das Buch gelesen, ich richtig verstanden habe, dann hast du eine gewisse Sündenerkenntnis, das fandst du zum Teil manchmal sogar richtig belastend und dachtest, wo bleibt denn die Freude? Und dann, wann kannst du das irgendwie an einem Ereignis festmachen oder war das eher so ein Prozess, wie du zum Glauben gekommen bist?
Ja, das war eher ein Prozess, das waren so verschiedene Punkte, an die ich mich halt erinnern kann, die extrem waren, wie mit dieser Sündenerkenntnis, dann diese Erneuerung. Und dann halt auch immer mehr und tiefer verstanden, wer Gott wirklich ist. Ne? Auch die Bibel dann wirklich verschlungen. Ich hatte ja einen Hunger danach. Das war ja unglaublich, ne? Zum ersten Mal auch mal die Bibel zu lesen.
Ja.
Was war mit dem, was vorher passiert ist? Du hattest dich da auf esoterische Dinge eingelassen, hast gemerkt, das belastet mich enorm. Was ist damit passiert? War das weg, oder?
Ja, ich hatte dann während des Lesens ja auch verstanden, dass der Herr ja den Feind, Satan, ja den Kopf zertreten hat. Dass er den Sieg ja vollbracht hat am Kreuz. Und wenn ich zu ihm gehöre, dann gehöre ich halt ihm. Und dann kann er mich nicht mehr antasten. Und das war schon auch ein Glaubensschritt, das wirklich im Glauben anzunehmen. Und ich kann mich dann noch einmal erinnern, wie ich dann nachts so Angst bekam, merkte, irgendwie was stimmt nicht. Und ich habe einfach nur den Namen des Herrn gerufen, nur gesagt, Herr Jesus, und es war still. Und es war so überwältigend für mich, weil ich dachte, Herr Jesus, du bist wirklich der höchste Name und alles andere muss ich dir beugen. Und das dann so zu erleben, das, was ich lese, ist real und ich merke, ich bin befreit, ich bin erlöst und Satan kann mich nicht antasten, das war schon gewaltig. Das hat das nochmal für mich auch einfach bestätigt, wie wahr das ist.
Jetzt habe ich so beim Erzählen von euch beiden habe ich so gedacht, naja, die haben beide Jura studiert, die beide im Studium, da denkt man ja eigentlich sehr analytisch, faktisch und so weiter. Jetzt lasst ihr euch da so drauf ein. Hattet ihr da nicht mal irgendwie auch Zweifel und gesagt, was glaube ich denn da eigentlich?
Also bei mir war das, Katha sagt, bei ihr war es eher so ein Prozess. Bei mir war das wirklich an diesem Tag. Und gerade die Schlüssigkeit der Bibel, das hat mir so viel gesagt. Ich wusste ja viele Dinge. Ich hatte immer so hier mal ein Puzzlestück, da mal ein Puzzlestück christlichen Glaubens und von der Bibel. Aber ich hatte das Bild gar nicht und überhaupt nicht verstanden, warum musste der Jesus denn kommen auf die Erde. Und als ich dann gelesen habe, einmal so die Geschichte von der Schöpfung bis zur Kreuzigung, das hat das ganze Puzzle zusammengesetzt. Und es war so, bei mir ging so ein Licht an, auch der Vers mit 1. Mose 3,15, dieses, wo der kommende Retter dann dem Satan den Kopf zertreten wird oder der Schlange. Und dann merkte ich, oh, was ist das für eine Liebe von Gott? Kurz nachdem die Menschen gesündigt haben, kündigt er schon Retter an. Und ich merkte, das ist nicht nur die Sünde von Adam und Eva, es ist auch meine Sünde, ganz persönlich, ich bin schuldig. Und dann ging die ganze Geschichte, die ganze Erzählung durch die Bibel und dann bei mir war so ein Bild am was dann beschrieben wird im Evangelien, wo Jesus am Kreuz stirbt und dann zerreißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und das war für mich so deutlich, dieses Bild. Jetzt ist der Zugang frei zu Gott. Ja, jetzt ist der Weg frei und man muss nicht mehr sterben, wenn man sich ihm naht. Ja. Und einfach durch den Tod des Herrn. Und das hat alles, das war alles für mich logisch. Es hat so viel Sinn gemacht und deswegen, was wir im Studium gelernt haben, wie legst du Gesetze aus und sowas, das ist etwas, was man jetzt auch mit der Bibel machen kann. Ja? Wir lesen in der Bibel, wir lernen daraus und das ist was, also es steht dem gar nicht entgegen. Das ergänzt sich eher, würde ich sagen.
Ja, sehr schön. Also dieses Buch hatte schon das wusste ich gar nicht, für euch selbst eigentlich einen großen Einfluss, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Ihr arbeitet jetzt mit diesem Buch. Hat irgendwie einen besonderen Titel, Der Fremde auf dem Weg nach Emmaus. Was steckt dahinter? Warum arbeitet ihr gerade mit diesem Buch? Hat wahrscheinlich auch was mit eurer persönlichen Geschichte zu tun. Ja, ich hab gehört, dass ihr dieses Buch eigentlich so, wie ihr es selber gelesen habt, auch mit anderen lest oder das anwendet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Erzählt mal ein bisschen davon.
Also das Interessante ist, wir sind gar nicht auf das Buch gekommen, sondern wir haben wirklich dann, als wir zum Glauben gekommen waren, haben wir dann irgendwann geheiratet und dann haben wir auch gebetet, dass Gott uns eine Wohnung gibt, wo er uns gebrauchen möchte. Und das hat der Herr wirklich gemacht. Neben uns wohnte eine Frau meines Alters, die auch ursprünglich aus Polen kam. Das passte sehr gut und sie war sehr, sehr offen und ist dann auch nach einiger Zeit zum Glauben gekommen. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie erklären wir ihr eigentlich das Evangelium? Und haben dann mit einem anderen Ehepaar mal drüber gesprochen. Und sie sagten ja, eigentlich ist das Buch Der Fremde ganz gut geeignet. Das ist ja eine Zusammenfassung von einem Programm von NTM, von New Tribes Mission, wie sie halt den Menschen im Busch ja, das Evangelium erklären. Nur halt ein bisschen zusammengefasster für die westliche Welt. Und da haben wir gedacht, Moment mal, also das ist das Buch, wo wir auch eigentlich zum Glauben gekommen sind. Mhm. Also war gar nicht so unsere Idee.
Ach so, ihr seid erst dann darauf gekommen, als euch empfohlen wurde, ach Moment, das kennen wir ja.
Genau, genau. Und ja, was ich persönlich richtig gut finde, ist, dass man einfach durch die Bibel durchgeführt wird. Mhm. Es ist ja eigentlich nicht, dass das Buch ist ja nichts Neues, sondern es ist ein roter Faden, mhm. der von Anfang an bis zur Jesu Auferstehung mhm. konzentriert auf die Rettung einfach einen durchführt, wo man wirklich das Opfer mhm. versteht. Wenn wir heute mit den Menschen über den Herrn auch sprechen, merken wir auch immer, sie verstehen ja gar nicht, warum muss der für mich überhaupt sterben. Mhm. Und dann macht es so viel Sinn zu verstehen, mhm. wer ist wirklich Gott, wo stehe ich vor Gott? Und auch die ganzen Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden, am Anfang schon bei Adam und Eva, mit dem Fell. Also warum haben die Feigenblätter nicht gereicht? Warum musste ein Tier sterben? Warum mussten die Fell angezogen bekommen? Mhm. Und wenn man das durch das Alte Testament durchgeht, wie der Herr diesen Rettungsweg bahnt und dann zu dem Herrn Jesus kommt, dann wird das richtig tief. Und dann mhm. versteht man, was für ein Opfer er eigentlich für einen mhm. selber ist.
Ja. Ist der chronologische Ansatz, ist aber auch ein weiter Weg, den man dann geht, oder? Mit den Menschen, oder wie macht man das?
Ja, aber wir merken, das stimmt, also wir treffen uns so 14, 15 Mal mit so einer Gruppe, die Interesse haben, die Bibel mal kennenzulernen und ja, die Zeit braucht man dann aber auch und wir merken mhm. aber auch, dass kaum Vorkenntnis heute da ist bei so vielen Menschen und da sehen wir das eher als sehr hilfreich, weil man kann wirklich Grundlagen legen, mhm. kann sagen, da ist ein Gott und mhm. wir wollen den jetzt versuchen, etwas vorzustellen, weil er sich uns offenbart hat in der Bibel. Mhm. Und dann merken wir, das ist die Zeit wird auch wirklich gebraucht. Ja? Und dann gehen wir eben durch, von der Schöpfung, das Alte Testament, ausgewählte Ereignisse, immer mit dem roten Faden, immer mit dem Blick auf diesen versprochenen Retter, der dann da kommen wird, ja? Der angekündigt wird. Und wenn man dann im Neuen Testament ankommt, dann macht vieles Sinn. Ja, wenn dann Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, was der Sünde Welt trägt, ja, dann ist das Bild schon gelegt, das Lamm, das Opferlamm, was bei Passa so passiert ist und ähnliches. Ja. Oder wie, was wir eben gesagt haben, mit dem Vorhang, der zerreißt. Ja. Wenn wir vor die Stiftshütte bzw. den Tempel uns angeschaut haben, dann macht das Sinn, ja, dieses mhm. Bild. Ansonsten verstehen die Leute das ja gar nicht.
Das verstehe ich, ja. Jetzt finde ich aber schon ein bisschen oder eine Frage, wie kommt das denn an bei den Leuten? Du hast eben gesagt, als Erstes, wir fangen mit der Schöpfungsgeschichte. Die steht ja auch auf den ersten Seiten der Bibel. Mhm. Erste Mose, die ersten Kapitel. Der Mensch heute, der hat von klein auf gelernt, die Welt, die ist evolutionistisch entstanden. Mhm. Das ist doch ein komplettes Kontrastprogramm. Sagen die Leute nicht, ey, sorry, aber ich bin raus?
Sehr selten. Sehr selten. Also wir fangen auch an, am Anfang geht es ein bisschen um die Bibel. Wir mhm. stellen vor, wo kommt die Bibel eigentlich her? Mhm. Was sagt die Bibel über sich selbst? Ja, dass Gott der eigentliche Autor eigentlich ist. Ja, dass er die Menschen benutzt hat, um sie aufschreiben zu lassen. Dann erzählen wir ein bisschen über die Glaubwürdigkeit der Bibel, die Funde von alten Schriften und so ähnlich. Und das stärkt das Vertrauen, dass die Leute denken, ja okay, ich will mich mal drauf einlassen. Und da mhm. werben wir auch, beziehungsweise wir ermutigen dazu, zu sagen, lasst euch einfach mal drauf ein, schaut mal und nachher fällt euer eigenes Urteil. Das kann man keinem abnehmen. Mhm. Ja. Und dann natürlich sagen wir, wir wissen, was viele so lehren, gerade wenn es um Schöpfung, Evolution geht. Dann geben wir aber auch gute Literatur oder Videos oder ähnliche Ausarbeiten von christlichen Wissenschaftlern, die ein bisschen anderes Licht auf mhm. diese ganze Thematik bringen. Und dann merkt man, oh, ich brauche für beides Glauben. Ja, mhm. Ob ich der Evolution glaube, da brauche ich aus meiner Sicht ja noch viel mehr Glauben, als wenn mhm. ich der Bibel glaube. Ja. Und das lassen die Leute oft so erstehen.
Mhm, interessant. Also ihr streitet das nicht ganz ab. Das ist eine intellektuelle Hürde natürlich für den Menschen im 21. Jahrhundert. Mhm. Aber ihr ladet ein zu glauben. Und ihr könnt ja einfach euer eigenes Bild machen. Wir beschäftigen uns mal damit.
Ganz genau. Wir ermutigen
da sind viele
auch.
Bereit zu.
Ganz genau. Wir ermutigen auch, wenn euch das Thema mhm. interessiert, beschäftigt euch, lest Quellen, beschäftigt euch mal mhm. tief mit der Evolutionstheorie und lasst aber auch mal andere Gedanken zu und guckt mal, wo mhm. kommt das ganze Gedankengut eigentlich her? Auf welcher Grundlage fußt mhm. es eigentlich? Und ja,
Interessant. Erzählt mal ein bisschen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie beginnt so ein Kreis? Wie ladet ihr ein? Sind das persönliche Beziehungen oder kommen Leute zu euch und sagen, hier, ich habe jemanden, kann ich den zu euch schicken oder so? Erzählt mal ein bisschen, Agatha, wie läuft das?
Ja, also der erste Kurs entstand tatsächlich damals durch unsere Nachbarin, die ja zum Glauben gekommen war. Ja. Und sie hatte drei Freundinnen, die dann merkten die Veränderung bei ihr und auch fragend wurden. Und sagten, sie würden da auch gerne mehr erfahren. Und dann haben wir das in der Gemeinde auch angesagt, dass wir gerne so eine Gruppe starten möchten, weil wir brauchten eigentlich auch Betreuer für Kinder dann in der Zeit, weil die alle kleine Kinder hatten, die Frauen. Und dann sagte auf einmal jemand in der Gemeinde, Mensch, ich kenne da auch eine Nachbarin, mit der bin ich schon lange im Gespräch, kann ich die auch einladen? Und ich habe einen Arbeitskollegen, ich frage ihn, könnte er auch dazu kommen? Und so startete dann der erste Bibelkurs, letztendlich durch die persönlichen Beziehungen, die alle anderen auch in der Gemeinde schon hatten, mit, ich glaube, damals 16 Teilnehmern. Genau. Cool. Und das war so der Start. Und am Ende, bis ich glaube auf eine Person, sind tatsächlich auch alle zum Glauben gekommen.
Ach, krass.
Und das war nie wieder so in einem Bibelkurs, dass alle zum Glauben gekommen sind. Aber das war so der Start und da merkten wir, das war eine unglaubliche Ermutigung, da bewegt Gott etwas.
Und er hat dann ein klares Anfang und Ende, weil ihr das Buch komplett durchgeht? Oder wie viele Abende sind das dann?
Ja, also genau, klarer Anfang, also 14 oder 15, je nachdem, wie man es macht. Also wir gehen auch nicht, also natürlich mit dem Lauf der Zeit hat man dann selber schon den roten Faden im Kopf und dann lesen wir einfach, uns ist wichtig, dass jeder die Bibel bekommt. Entweder bringen sie ihre eigene mit oder wenn sie keine haben, haben wir da Bibeln liegen. Jeder bekommt eine Bibel. Und dann schlagen wir wichtige Stellen zusammen auf in der Bibel. Die Zeit nehmen wir uns auch. Und es ist uns immer wieder eine Freude, Menschen zu erklären, am Anfang, die noch nie eine Bibel groß in der Hand gehabt haben, wie finde ich denn hier überhaupt was? Ja, weil jeder denkt natürlich, ja, ich gucke auf die Seitenzahlen und dann merkt er in der Bibel, oh, das passt aber nicht. Ja, hier musst du anders suchen. Dann erklären wir das. Ja, und das ist uns immer jedes Mal eine Freude, wenn Menschen, und deswegen warten wir da auch gerne, bis jeder das dann gefunden hat, aufgeschlagen hat. Und so merken wir immer wieder, dass die Leute sich Gottes Wort annähern und dass sie dann irgendwann selber auch anfangen, drin zu lesen.
Einfach auch heimisch in der Bibel werden. Ne? Und das ist so schön, dann am Ende des Kurses zu sehen, wie schnell sie dann werden. Und dann wissen sie schon, okay, das ist im Neuen Testament. Und dann freuen sie sich auch selbst, weil sie einen Zugang. Ja, und das ist halt auch mit ein Ziel des Kurses, dass sie am Ende mit der Bibel nach Hause gehen können und wissen, ich kann da drin lesen.
Genau, und sie haben dann einen Überblick, ja. In 14, 15 Treffen kann man nicht so viel, kann man nicht die ganze Bibel abdecken. Aber wir vergleichen das oft mit so einer Wäscheleine, ja, so wie früher. So eine Wäscheleine und du hängst da verschiedene Stücke auf. Und das sind dann die verschiedenen Ereignisse, die wir durchgehen. Überall ist noch Platz dazwischen. Aber wenn du dann selber mal in der Bibel liest, dann kannst du es ungefähr einordnen. Ah ja, das kannte ich. Und dann wissen sie ungefähr, wo sie sind.
Und ist das dann so ein Abend, ist das dann mal so ein Vortragsstil im Grunde genommen oder ist es ein Gesprächsstil oder mit Fragen oder wie macht ihr das?
Ja, es ist eher ein Vortrag tatsächlich. Mhm. Also wir gehen dann diese biblischen Geschichten durch, lesen natürlich gemeinsam in der Bibel. Die Fragen, die passend gerade dazu sind, die dürfen natürlich die Teilnehmer stellen, aber alles andere versuchen wir nach hinten zu schieben. Also wir versuchen wirklich dann so nach eineinhalb Stunden offiziell Schluss zu machen und dann die schnell gehen müssen, dürfen gehen und alle anderen dürfen noch länger bleiben und dann ergeben sich meistens nochmal richtige Gespräche und persönlicher Austausch und dann kommen nochmal die ganzen Fragen.
Und wenn ich das eben so richtig zwischen den Zeilen rausgehört habe, hat es nicht nur diesen einen mit den 16 Teilnehmern gegeben, sondern auch nachfolgend weitere solche Bibelgruppen. Ihr macht das regelmäßig? Ihr macht das mehrere? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es war damals ja gar nicht so geplant. Wir dachten, wir machen so einen Kurs und dann ist vorbei. Mit unseren lieben Mitarbeitern, ja, mit denen wir das zusammen angefangen haben, haben wir das zusammen gestartet. Und dann kamen auf einmal die Leute und sagten, oh, aber ich habe jetzt auch einen, ich habe auch einen Bekannten und mach dir nochmal so einen Kurs und das wäre schön. Ja, und dann schwupps war der zweite da. Und das ist jetzt schon so 14 Jahre her und seitdem machen wir ja mehr oder weniger durchgehend Kurse. Wir haben manchmal mehrere, hatten einige verschiedene. Die Leute, die wollen das Wort Gottes irgendwie kennenlernen, ja. Und das ist eine Riesenfreude für uns. Deswegen machen wir da gerne weiter.
Cool. Und es sind meistens Leute, die herangetragen werden und gar nicht jetzt direkt eure persönlichen Bekannten oder aus eurem Umfeld.
Genau, und das ist auch das, der große Vorteil, wenn man es im Rahmen einer Gemeinde macht. Da sind mehrere Leute. Jeder hat irgendwo mal Kontakte, sei es in der Familie, Nachbarn, Arbeit, sonst wie. So, und wenn da eine Offenheit schon ist, weil derjenige, der noch fern ist von Gott und der Bibel, der kennt dann aber schon jemanden, zu dem hat er Vertrauen. Und wenn der ihn dann mal einlädt und sagt, du, da ist so ein Kurs, hast du mal Interesse dran, die Bibel kennenzulernen? Einfach nur, worum es da geht. Ich würde mitkommen, ja. Und dann sind die beiden da. Mhm. Und dann und so kann man als Gemeinde dort auch dienen, ja. Mhm. Kann gemeinsam dafür beten. Man kann gemeinsam die Leute, sage ich mal, suchen. Mhm. Und es ist eine Gemeindeaktion, dann sage ich mal so, schön, oder Dienst, ja.
Ja, das ist sehr wertvoll, dass es eben auch in eine Gemeinde eingebunden ist. Ne? Mhm. Ihr macht das in der Hauptsache oder sind auch noch andere Mitarbeiter dabei aus der Gemeinde dann?
Sind teilweise auch noch andere dabei und versuchen auch natürlich gerne, dass das sich das vervielfältigt. Mhm. Ja? Manchmal werden wir dann gefragt von einer anderen Gemeinde im Nachbarort oder so, ob wir das da machen können. Und dann ist immer unser Anliegen, ja, wir können das gerne mal starten oder einmal so machen, aber es wäre schön, wenn ihr auch Leute hättet, die das dann weiterführen, weil das, also da braucht es gar nicht so viel für. Mhm. Also wenn man da ein Herz hat für Menschen, die Gott noch nicht kennen und Freude am Wort Gottes, dann einfach anfangen.
Und ihr haltet euch sehr an diesem Buch, dass ihr dieses Buch quasi lehrt an die Geschichten, oder habt ihr da euren eigenen Stil, der zwar auf dem Prinzip beruht, aber eure eigenen Unterlagen und Vorträge und so?
Also das Schöne ist, weil es ja dieser rote Faden ist, ist da halt sehr viel Raum für Persönliches. Mhm. Ich mache ja die Bibelkurse ja nur mit Frauen und Johannes macht dann die gemischten Bibelkurse, wo die Männer auch mit dabei sind. Und dann mache ich das natürlich mit den Frauen ein bisschen anders, weil die Frauen auch nochmal ganz andere Themen bewegen als die Männer. Und dann darf man manchmal den Fokus ein bisschen verschieben und mal irgendwo was vertiefen, wo ich weiß, das ist eine Sache, die beschäftigt uns als Frauen einfach, ja. Da hat man schon auch eine Freiheit. Wichtig ist natürlich, dass man diesen roten Faden beibehält mit dem Fokus auf die Rettung. Aber das ist ja das Schöne. Und jeder hat so seine Persönlichkeit. Und da hat man auch wirklich den Raum. Johannes macht den Kurs definitiv anders als ich. Auch unsere Mitarbeiter machten das ganz anders. Jeder nach seiner persönlichen Art, halt wie er auch Gott erlebt, kann das da mit hineinbringen, ja, wie er die Geschichten erlebt, auch persönlich. Das ist ja das Schöne. Es ist halt nicht so was Starres, sondern ich merke das auch, je vom Kurs zu Kurs, wer da sitzt, kann man auf die Leute eingehen und Schwerpunkte setzen. Und da merkt man manchmal, da gibt es Schwierigkeiten, das ist eine wichtige Frage, die die bewegt, und da kann man drauf eingehen.
Toll. Gibt es einen Unterschied, wenn du sagst, du machst das mit Frauen und der Gemischte auch so in den Dynamiken und in der Entwicklung, sagst du, gibst dem bewusst auch eine andere Note, weil es einfach manchmal andere Themenschwerpunkte sind, aber sonst ist das ein Unterschied? Oder gibt es einen Unterschied in der Art und Weise? Nicht.
Nein.
Also wir merken schon, Männer sind viel schweigsamer, ja, in solchen Kursen. Also Frauen, die haben überhaupt kein Problem, sich zu öffnen, ihren Schwächen, Fehlern, alles zu erzählen. Und die Männer, die geben das nicht so zu. Ja.
Aber also, du machst ja gemischt, das heißt, das sind ja Frauen auch dabei, die
genau, das Gespräch machen. Genau, dann wird das ein bisschen aufgelockert. Ja, jetzt neulich war ein reiner Männerkurs, dann ist das schon eher verschlossen. Ja,
nö.
Ja, und deswegen, aber
was machst du denn? Wie forderst du ein bisschen heraus oder lässt du
einfach? Es ist ja auch so immer, wie man setzt als jemand, der das da, sag ich mal, anleitet, ja selber auch ein bisschen den Rahmen. Ja? Und wir wollen uns ja nicht als die Tollen darstellen. Ja? Wir stehen ja auf einer Stufe, wie die anderen auch. Mhm. Wir haben nur die Gnade schon annehmen dürfen, aber wir sind ja nicht besser. Ja? Also man kann auch ganz klar von seinen Niederlagen mal erzählen. Mal erzählen, was da alles schlecht läuft und das öffnet dann eine Atmosphäre. Dann merken die anderen, okay, ich muss hier keine Maske aufsetzen, das macht der andere auch nicht. Ne? Der gibt auch zu, was alles schlecht ist, ja, und läuft. Wir leben ja alle nur aus Gnade. Und das öffnet dann manchmal so eine Atmosphäre.
Mhm. Was würdet ihr Gemeinden oder Einzelnen raten, die so eine Gruppe gerne starten wollen würden? Also was habt ihr gelernt? Wie geht man das an? Was würdet ihr konkret raten?
Also was ich immer wieder sehr ermutigend auch finde, ist tatsächlich das mit dem Gebet zu starten und wirklich zu fragen, Herr, hast du Menschen vorbereitet? Und das erleben wir immer wieder. Wir hatten vor 2 Jahren ein Ehepaar in dem Bibelkurs. Und sind zum Glauben gekommen auch beide und irgendwann haben sie es ihren Nachbarn erzählt und dann sagten die Nachbarn, ja, wir sind auch gläubig und seit 10 Jahren beten wir für euch. Cool. Also du merkst eigentlich jedes Mal, da ist schon ein Beter gewesen, da war irgendjemand schon im Umfeld, wo ich denke, der hat sicherlich gebetet, sonst glaube ich, würdest du hier in diesem Kurs nicht sitzen. Also das ist schon eine andere Arbeit, die andere tun, die den Boden vorbereiten. Und es ist auch total ermutigend einfach zu sehen. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern von einer Frau, die aus einer Nachbarstadt kam, also ein bisschen weiter weg, 40 Minuten ungefähr. Und sie fing an, sich Gedanken über Gott zu machen. Und dann sagt sie, irgendwann habe ich gesagt, also Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich, dass du ein bisschen mehr Anteil an meinem Leben hast. Und außerdem, ich verstehe die Bibel gar nicht, ich bräuchte sowas wie einen Bibelkurs. Und dann war ich in dieser Stadt, ich mache manchmal so evangelistische Themen für Frauenfrühstücke, Frauenabende und ich mache das immer mit dem Gebet, Herr, ist da jemand, den du für einen Bibelkurs hast? Und dann bin ich da hingefahren und habe dann halt nebenbei kurz mal von dem Bibelkurs erzählt und dann kam sie sofort auf mich zu, sagte, Bibelkurs, das ist ein Schlagwort, was ist das? Ich muss da unbedingt hin. Und sie kam dazu, ist zum Glauben gekommen, ist wirklich total dabei. Und einfach zu erleben, man ist bereit, man hat da einfach die Bereitschaft, man hat auch ja so ein Kinderzimmer in der Gemeinde und sagt, Herr, schick die Leute. Mhm. Und zu erleben, dass der Herr das macht und jetzt schon seit 14 Jahren, ist für uns immer wieder total ermutigend und gewaltig und auch für die ganze Gemeinde ermutigend, Weil das kannst du als Mensch nicht machen. Du kannst die Leute nicht von der Straße holen. Mhm. Aber das Gebet und die Bereitschaft, das ist, was der Herr möchte. Und er schickt dann die Leute.
Schön. Schön. Habt ihr ja schon mal so richtige Fails erlebt, dass ihr gesagt habt, so, wir starten jetzt die nächste Gruppe und keiner ist gekommen oder nur einer oder irgendwie seid ihr schon mal so richtig auf die Nase gefallen? Oder dieses, also ich sag's mal von mir so, man fährt immer dieses Konzept und man vertraut so langsam darauf, das läuft schon. Mhm. Und dass man so selbstsicher wird. Mhm. Ne? Mhm. Oder irgendwie so, also gibt es da was?
Also ich bin da vielleicht auch wirklich, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen naiv, aber ich bin mir dessen sowas von bewusst, dass das von Gott kommen muss. Dass ich dann jedes Mal wirklich sage, Herr, hast du wieder so einen Kurs? Hast du wieder ein paar Frauen? Mhm. Ist das wieder dran? Das ist wirklich jedes Mal mein Gebet. Und dann weiß ich, entweder der Herr hat was oder er hat was anderes vor. Aber so stehe ich dann jedes Mal, wenn ein Kurs zu Ende ist. Das sind meine Frage. Also so mache ich das mit dem Herrn. Mhm. Und bis jetzt entsteht dann immer wieder irgendwie eine neue Gruppe.
Toll. Wie muss ich das mir vorstellen im Alltag? Ihr habt 2 Teenager zu Hause, Haushalt und so weiter und so fort. Ist das eure vollzeitige Aufgabe? Habt ihr andere Aufgaben? Wie sieht so ein Alltag aus? Macht ihr den ganzen Tag nur Bibelkurse?
Nein, die sind meistens abends, manchmal auch vormittags. Ne? Das ist das Schöne, das können wir uns auch die Zeit nehmen. Nein, wir haben da auch noch natürlich das ganze normale Leben läuft ab. Natürlich haben wir immer versucht, wegen der Kinder, dass wir nicht ständig abends weg sind oder dass wir uns abwechseln und eine gewisse Anzahl einfach zu Hause sind, ja, bei den Kindern. Mhm. Das muss man im Auge behalten, klar. Ansonsten haben wir andere Aufgaben. In einer Gemeinde, wir stehen in so einer Art Gemeindegründungsarbeit, wo gerade ich dann einige Aufgaben oder Verantwortung habe und fragt da mal die Bibelschule an, ob man die Bibelkurse da mal vorstellen kann, so einen Unterricht machen kann. Dann habe ich mal verschiedene Materialien auch übersetzt. Da ist immer genug zu tun.
Okay. Bezieht ihr eure Kinder mit ein? Also ist das bei euch zu Hause? Seid ihr irgendwo bei anderen zu Hause oder macht ihr es in Gemeinderäumen oder in der Kneipe? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das sind so viele Fragen auf einmal, sorry.
Ja, also eigentlich zu Hause, glaube ich, haben wir nie einen Kurs gemacht, oder? Ich kann mich nicht erinnern.
Bei uns nicht.
Ne? Bei uns zu Hause
nicht.
Bei
anderen manchmal, ne? Zu Hause.
Genau. Mhm. Manchmal bei anderen zu Hause. Mhm. Unterschiedlich in Gemeinden. Natürlich auch jetzt in letzter Zeit in unseren Gemeinderäumlichkeiten. Aber wir hatten auch, ich glaube, 5 Jahre lang uns eine Räumlichkeit in der Stadt gemietet. Mhm. Weil wir wussten, es sind Menschen da, die würden gerne sich mal damit auseinandersetzen, was steht in der Bibel. Aber sie möchten keine Gemeinderäumlichkeiten betreten, weil das für sie viel Druck bedeutet und diese Verbindlichkeit, die sie dann so von sich aus spüren wollten, wollten sie nicht. Das war einfach so ein Hinderungsgrund. Dann haben wir gesagt, das darf niemanden hindern. Dann schaffen wir einfach mal so neutrale Räumlichkeiten und dann hatten wir wirklich 5 Jahre lang dann so ein Büro mitten in der Stadt, wo wir die Kurse gemacht haben. Ganz neutral. Also da kann man auch total flexibel sein, ja, je nachdem. Wir versuchen halt immer auch auf die Leute einzugehen, dass wir schauen, was passt bei denen zeitlich, was passt räumlich, dass man es einfach möglich macht. Mhm. Ja. Mhm.
Wir haben das auch viele Jahre gemacht, ich und meine Frau, mit teilweise Mitarbeitern aus der Gemeinde, dass wir so einen Bibelgesprächskreis hatten. Nicht mit dem Buch, sondern einfach mit Fragen geführt und so und sich ein Evangelium angeschaut. Und wir haben es eigentlich immer, wenn ich so drüber nachdenke, immer bei uns zu Hause gemacht. Aber die Idee, so einen öffentlicheren Raum zu nehmen, ist auch nicht schlecht. Mhm. Ich fand immer interessant, dass wir den Leuten hinterher, wenn man gefragt hat, warum bist du überhaupt gekommen, dass so dieses Persönliche, dieses Heimelige, miteinander essen, Gemeinschaft, und das war für viele ganz ungewohnt und neu und schön. Das ist immer so am meisten hängen geblieben am Anfang. Mhm. Dass sie das interessiert hat und sie gekommen sind, gar nicht jetzt, weil der Christian so toll redet oder so oder auch gute Fragen stellt. Ja, aber das ist schön, sich darauf einlassen und gucken, okay, wie passt die Situation, welche Leute hat man da? Mhm. Okay. Anchored International hat auch die Kurse Interlocked and Come and See entwickelt, die gibt es auch auf Deutsch. Habt ihr die übersetzt? Verwendet ihr die? Könnt ihr die empfehlen? Weichen die irgendwie ab von diesem Konzept, oder?
Nee, genau, es ist ja so, dieses Konzept, da gibt es ja verschiedene Materialien. Mhm. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel ein Buch. Es gibt Der rote Faden, heißt das, glaube ich. Okay. Gibt es auch auf Deutsch. Gibt verschiedene Materialien. Und zum Beispiel dieses Come and See ist auch so ein evangelistischer Kurs, auch nach diesem Muster. Mhm. Und das Interlock, das ist ein umfassender Kurs, also schon, da geht es einmal durch die ganze Bibel, aber eher schon für Gläubige, so ein bisschen weiter gefasst.
Weiterführend.
Ja, ganz genau. Mhm.
Ja, okay. Mhm. Gibt es so ein Ereignis, wo ihr euch heute noch dran erinnert, wo ihr an eine Person oder wie zum Glauben gekommen ist, wie die in den Kurs gekommen ist? So, ich meine, wenn man das schon 14 Jahre lang macht, hat man schon eine Menge Leute kennengelernt, einige sind zum Glauben gekommen. Gibt es da so Highlight-Geschichten?
Ja, einige, ne? Also das ist für uns immer was Herrliches zu sehen, wie was Gott macht. Ja, weil du siehst Gott wirken, ja, in dem Leben der anderen Menschen. Und das ist was Herrliches. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, katholischer Hintergrund, und er wollte aber irgendwie Gott kennenlernen, aber war sich so unsicher, viele Zweifel, ist das wirklich der richtige Weg, war es alles falsch jetzt, so diesen Glauben, wie ich ihn gelebt habe und was ich da mal so teilweise gedacht habe. Und da hat er gebetet, ne? war im Kurs gewesen und hat er gebetet, dass Gott ihm das doch zeigen möge, wenn das richtig ist. Ja? Und dann ging er irgendwann nach draußen in seinen Garten und dann sieht er ganz hinten in der Ecke auf dem Komposthaufen was liegen. Und dann denkt er, was ist das? Ne? Und geht da hin. Und dann sieht er da, geht er hin und da sieht er so eine kleine Karte, die mit so einem Band an so einem Luftballon befestigt war. Der Luftballon war jetzt da runtergegangen und war da genau auf dem Komposthaufen gelandet. Und dann liest er diese Karte und dann steht da drauf, lass dein altes Leben hinter dir und geh durch diese neue Tür. Und
die Botschaft auf Komposthaufen, die ist ja krass.
Und er wusste sofort, das ist für mich die Antwort. Ja. Dieser Luftballon war 100 Kilometer geflogen, war steigen lassen worden bei so einem Schulabschluss, Gottesdienst oder sowas in der Art. Und er merkte nur, Gott sagt ihm, mach das. Ne? Mhm. Und ja, das ist, und sowas, das ist jetzt kein Einzelfall. Man erlebt einfach Gott, wie er wirkt und wie er auch zu Menschen redet. Das ist einfach herrlich.
Was ich auch mal so spannend finde, und das könnt ihr bestimmt bestätigen, wenn man mit Menschen die Bibel liest und merkt, wie Gottes Geist wirkt, und meistens ohne, dass die Leute das selber merken. Ich glaube, William McDonald hat das mal gesagt, du, das Bibelgespräch, die Bibel zu lesen mit Interessierten, ne, das ist wie eine Operation am offenen Herzen, ohne dass der Patient es merkt. Und du merkst einfach, da verändert sich was. Und das ist wirklich von Gottes Geist gewirkt. Ne?
Absolut.
Und das so als Beobachter von außen zu sehen, das macht einfach Riesenfreude. Ne?
Oh ja. Das ist ein herrlicher Dienst.
Ja, ich kann mich noch erinnern an eine Frau, die fing dann so an. So kam sie dann und dann saß sie da, ich weiß nicht, wie viele Lektionen. So.
Sehr skeptisch. Ja.
Ne? Und dann immer so. Und dann denkst du, meine Güte, was geht in ihrem Kopf alles vor? Und irgendwann wird sie immer entspannter. Ja. Und dann am Ende wirklich, sie ist jetzt schon lange Zeit im Glauben total dabei. Also richtig schön zu sehen. Das kann auch nur Gottes Wort machen mit einem, ne? Gottes Geist.
Das ist auch Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Und wenn Wahrheit gesät wird in die Herzen, das verändert. Eine junge Frau, die sagte das auch, dann ging es um Gott und Satan. Und dann ging es darum, und sie sagte, ja, ich dachte immer, das wäre so auf Augenhöhe, dieser Kampf. Ja, mal gewinnt der eine, mal der andere. Und hat sie dann gemerkt, nein, also Gott ist allmächtig und er ist der Höchste. Und Satan ist überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Und dann, ja, dann, das hat ihr so sehr eine Sicherheit gegeben, ne? Ach, das ist einfach schön.
Ja, wir erleben aber auch, wie Gott dann in der Zeit bei den Menschen im Leben aufräumt. Also ich kann mich an eine Frau erinnern, die hatte ihr Leben lang keinen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater. Und als es dann in dem Kurs um Gott ging und auch dieses Er, der Vater, und da merkte sie, das ist eine Sache, die muss ich in meinem Leben klären. Ich muss den Kontakt aufsuchen. Das hat sie dann auch gemacht. Also da merken wir auch, dass das so eine Zeit ist im Leben der Teilnehmer, wo Gott auch nochmal tiefer geht und aufräumt und was auch sehr heilsam ist.
Ja.
Das ist richtig schön.
Ja. Ja, über diesen Prozess, wie es dann weitergeht, da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Jetzt muss ich mal eben selber gucken. Ja, ihr kommt rum, ihr macht Seminare, helft schon mal in anderen Gemeinden, hält Vorträge, seid auf Konferenzen unterwegs. Ihr redet mit anderen Christen. Was ist so euer Eindruck, wie steht es um Evangelisation in Deutschland? Ihr macht das im sehr persönlichen, in diesem Rahmen. Wie nehmt ihr das so wahr? Wo läuft es gut, wo hakt es? Ist jetzt mal ganz groß aufgemacht.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir da die Fachleute für sind, das zu beantworten, aber wir sind ja nur eine ganz kleine Leuchte. Aber
ihr kommt ja rum in Gemeinden.
Ja. Also, ne? Also was wir merken ist, jetzt aus der Erfahrung von den Bibelkursen, die Beziehung macht es. Also wir haben auch von anderen Gemeinden gehört, die sagten, wir haben 5000 Handzettel verteilt für so einen Bibelkurs, aber da ist keiner gekommen. Und die Erfahrung machen wir auch immer wieder, persönliche Kontakte. Und da ist dann Vertrauen und dann kommt jemand. Von daher denke ich, diese Zeiten, wo dann einfach große Veranstaltungen gemacht wurden und man macht einfach Plakate und so, ich will das nicht sagen, dass das nicht mehr sein sollte, aber ich merke so diesen großen Zulauf, den es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch gab, der ist nicht mehr da, zumindest nicht hier in unseren Breitengraden oder in unserem Umkreis hier. So sehen wir, dass so dieses Persönliche wirklich, wirklich hilfreich ist. Ja.
Ja, und dass man einfach mutig ist, wirklich den Glauben vorlebt, wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich noch nicht gläubig war. Ich bin so dankbar, dass ich diese Freundin in der Schule hatte. Also jedes Mal, wenn ich an meiner Schule, alten Schule vorbeifahre, danke ich Gott, dass diese Freundin da war, die mir das Buch gegeben hat. Und dass wir einfach mutig werden als Christen, da wo wir hingestellt sind, wirklich zu unserem Glauben zu stehen, das macht was mit dem anderen. Der andere merkt, ich habe das nicht. Das merkt man. Und ich weiß noch, als wir dann zum Glauben gekommen sind, es war für uns unfassbar, dass wir das Evangelium nicht gehört hatten, 25 Jahre lang. Und das war ja auch, warum wir es weitergeben wollten. Wir haben dann gesagt, Herr, bitte gebrauche uns, dass andere Menschen es hören. Wir haben es auch so lange nicht gehört. Es ist nötig, dass es andere hören. Und dass wir einfach als Christen, egal wo wir sind, wirklich mutig werden und uns dort von Gott auch gebrauchen lassen. Ja, dass er uns die Möglichkeiten gibt, dafür beten, dass wir Zeugnis sagen können oder vorleben können. Ja, aber dafür sind wir ja da. Und die Menschen da draußen brauchen.
Die brauchen Jesus.
Die brauchen Jesus.
Ja, ja, da sprichst du mir voll aus dem Herzen. Uns auch als Heukebad, das ist ja unser Anliegen, Christen ermutigen, wirklich Alltagsmission zu leben. Da, wo Gott sie hingestellt hat, den Blick zu haben für den Nächsten. Und das habt ihr persönlich erlebt, das ist echt interessant. Und du heute das auch noch so praktisch sagst, ja, immer wenn ich an der Schule vorbeifahre, danke ich Gott für diese Klassenkameradin, für diese Freundin, die dir den Weg gewiesen hat. Ne? Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, aber den Anstoß gegeben und das Buch geschenkt. Ja, sehr schön. Ja, liebe Zuhörer, es ist irgendwie spannend, was die beiden hier erzählen. Agatha und Johannes, sicher kommt dir auch jemand in den Sinn, wenn du diese Folge hier hörst, der das auch hören sollte. Jemand, der sich fragt, ja, wie kann man Menschen gewinnen, da wo ich bin? Wie mache ich das? Wie mache ich vielleicht den ersten Schritt? Oder vielleicht wäre es auch dran, wirklich so einen Bibelkurs mal zu machen, in die Bibel zu schauen mit jemandem, der interessiert ist. Dann teile die Folge gerne mit ihm, mit der Person, die du da im Blick hast. Und wenn du uns auf YouTube schaust, dann drück gerne auf die Glocke. Denn wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du erstens keine Folge mehr und vor allen Dingen hilfst du, dass einfach noch mehr Leute auch diese Art von Inhalte sehen. Gut, ihr Lieben, ich würde gerne mit euch noch ein bisschen darüber reden, wie geht es denn weiter, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, wenn ihr davon redet, dass euch Jüngerschaft auch wichtig ist. Was meint ihr damit konkret? Was ist für euch biblische Jüngerschaft? Wer möchte anfangen? Johannes, holt schon Luft.
Ja, also das ist natürlich ein weites Thema, ja. Und aber bei uns ist ja so, dann sitzen da Menschen im Bibelkurs und die öffnen irgendwann sich für Gott. Und ja, die kommen zum Glauben und dann fragen die, ja, wie geht das denn weiter? Manche sagen dann schon, ja, also wir haben jetzt ja nur noch 3-4 Wochen, was ist denn danach? Es kann ja nicht zu Ende sein und so, ne? Mhm. Und dann sagen wir, ja, also wer möchte, kann gerne dann auch weitermachen. Und dann schauen wir uns einfach noch ein bisschen vielleicht in der Apostelgeschichte weiter die Bibel an und so, weil da geht es ja dann chronologisch auch weiter. Und ja, und dann machen wir das auch. Und
das ist dann aber eine neue Gruppe.
Ganz genau. Das, ja. Also sage ich mal, das ist dann meistens die, die weitermachen wollen. Es wollen ja nicht dann alle weitermachen. Vielleicht sind dann auch 2 Kurse und dann macht man die zusammen, die Leute, die weitermachen wollen, dann macht man einen Kurs weiter. Wie auch immer, ja. Aber dass sie ein paar Grundlagen dann auch bekommen, das sind dann Baby-Christen, ja. Und die müssen ein bisschen angeleitet werden. Ja, und dann versuchen wir, sag ich mal, die so ein bisschen sie auch vorzubereiten, wenn sie dann in eine Gemeinde gehen. Ja, da ist ja meistens das Level viel, viel höher, ja. Und da müssen sie ja dann noch, um sie dahin zu bringen, wie es zum Beispiel ist, Gemeinschaft zu haben unter Christen. Mhm. Zusammen zu beten. Ne? Und das sind Themen, die werden in der Apostelgeschichte zum Beispiel ganz natürlich einfach erwähnt, wenn man die mal zusammen durchgeht. Mhm. Und dann kann man da mal anfangen, in der Gruppe zusammen zu beten. Und für was kann man beten? Und dann tauscht man Gebetsanliegen aus und dann merkt man, manchmal, wenn die Leute das erste Mal anfangen, laut in der Gruppe zu beten. Mhm. Ja, und das ist einfach was Wunderschönes. Und so merkt man, dass das dann ganz natürlich, ja. Mhm. Ja, und mit manchen hat man mehr Kontakt, mit anderen, die sieht man dann mehr oder weniger in dem Kurs, nur ist ganz unterschiedlich.
Und wir versuchen ja immer irgendwie eine Brücke zu einer Gemeinde zu schlagen, dass wir dann halt auch schauen, okay, wo kommen die her, welche Gemeinde käme für sie in Frage, ist da vielleicht gerade ein Hauskreis, der diese Person aufnehmen könnte und sie weiter begleiten könnte, also wir versuchen dann sie immer irgendwo, dass sie geistig unterkommen und begleiten dann sie so lange. Manchmal begleiten die eine Person 1-2 Jahre, bis wir dann wissen, okay, sie ist jetzt irgendwo angekommen, sie hat ein geistliches Zuhause.
Wenn ihr die so lange begleitet, ist das dann immer in der Gruppe oder ist das im One-on-One auch, dass ihr persönlich besucht oder Zeit verbringt?
Beides. Also wir hatten auch schon mal Gruppen, die wirklich lange gingen, weil wir merkten, das sind jetzt Menschen dabei, die brauchen einfach länger, die kriegen jetzt nicht so schnell einen Anschluss. Und manchmal sind es einzelne Personen, die man dann privat immer wieder trifft und telefoniert. Und ich hatte jetzt zum Beispiel beim letzten Bibelkurs mit Frauen die Herausforderung, dass wir da 4 Frauen aus verschiedenen Städten hatten. Also alles ein bisschen weiter weg. Mhm. Und
Was heißt weiter weg? Sind es dann eine halbe Stunde
Fahrt? Ja, genau, halbe Stunde, 40 Minuten, ja.
Kommen die so weit gefahren in den Bibel? Ja. Alles klar.
Und dann Ja, und dann betet man natürlich wieder. Und dann kam die wunderbare Idee von einer der Frauen und sagte, was ist, wenn wir so einen Buchclub gründen? Das heißt, wir hatten ja schon uns untereinander als Frauen, als Gruppe. Und der Kurs war zu Ende. Und dann haben wir gesagt, wir lesen einfach gemeinsam ein Buch zu einem geistlichen Thema, ja, und treffen uns alle 6 Wochen, tauschen uns über das Buch aus. Das heißt, wir bleiben geistlich die ganze Zeit irgendwie beim Thema. Wir haben dann alle 6 Wochen persönlichen Austausch. Und das ist total super. Also das ist mit diesen Frauen so toll. Ne? Und alle 6 Wochen kann man sich dann auch wieder treffen. Mhm. Und man ist die ganze Zeit im Thema. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen, wo mittlerweile sie auch Beziehungen untereinander auch haben. Weil wenn die waren auch alle schon ein bisschen älter. Und wenn man dann auch schon älter ist, natürlich schwieriger. Mhm. Man hat die ganzen alten Freunde und verwandte Familie. Aber man braucht ja auch neue Freundschaften, Beziehungen unter Christen, unter Geschwistern. Und das zu sehen, gerade dort, wie das da wächst, unter den Frauen, wie sie sich unterstützen, wie sie füreinander beten, das ist richtig schön. Also da gibt es auch nicht so das Programm, sondern immer so ein bisschen im Gebet bleiben und schauen, wie der Herr das führt, was für Ideen er schenkt. Halt nah an ihm dranbleiben. Das ist halt, man ist abhängig von ihm. Wir können das ja nicht machen. Also ohne ihn funktioniert es nicht, das wissen wir. Also
ja, das finde ich schön. Ihr habt, das merkt man, ihr habt nicht irgendwie so ein Schema, das fahren wir jetzt ab. Mhm. Die haben den Kurs gemacht, jetzt kriegen sie das nächste Heft und dann 5-mal treffen und dann ist fertig. Mhm. Könnt ihr gucken, wo ihr bleibt, sondern ihr schaut wirklich in der Abhängigkeit von Gott im Gespräch mit, was passt hier für den, wie geht's da weiter und schön in die Jüngerschaft hineinführen, ja. Mhm. Das heißt also, die Leute kommen auch manchmal von weiter weg und es ist nicht so, dass die unbedingt immer in eure Gemeinde kommen und ihr ladet auch nicht unbedingt dazu ein, oder? Wenn es sich ergibt schon, aber...
Genau, also in den Bibelkursen, da reden wir gar nicht von Gemeinde, weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Gott und um die Bibel und ihn sollen sie kennenlernen. Mhm. Und danach, wenn jemand gläubig ist, dann kommen natürlich noch andere Fragen, aber vorher nicht. Also da geht es überhaupt nicht um Gemeinde. Und sonst machen wir das so, wenn jemand aus einer anderen Gemeinde kommt, jemand mitbringt von dort, dann ermutigen wir natürlich, geh mit deinem Bekannten dorthin. Also ist ganz natürlich, weil dort kennst du deinen Bekannten. Ja?
Der Christ, der dann den Bekannten mitbringt und in diesen Bibelkreis kommt, in diese Bibelgruppe kommt, den Kurs macht, wird der irgendwie auch angeleitet, sich ein bisschen zurückzuhalten, dass er das nicht dominiert?
Ja, das ist gut. Also das ist ja auf einer Herausforderung. Genau, wenn das so ist, also dann sagen wir schon, weil das kann die Atmosphäre sehr verschließen.
Ja, genau. Wenn also, jemand immer alles weiß.
Genau, wenn man alles weiß und so tut, ja, alles kein Problem und er findet sofort alle Bibelstellen, das kann die anderen ein bisschen einschüchtern. Da sagen wir schon, nehmt euch zurück. Ja, es geht hier um die Menschen, die Gott noch nicht kennen.
Ihr brieft die dann sofort.
Ja, genau. Also, sagen bitte nicht spoilern.
Das auch.
weil die kommen dann natürlich schon ein bisschen nach Frage.
Dann schon vorher. Ja, dann haben wir schon 5 Schritte weg.
Genau, wir gehen ja chronologisch wirklich durch. Das heißt, wir reden auch von dem Herrn Jesus erst im Neuen Testament. Mhm. Vorher ist er einfach ein angekündigter Retter. Und dann gucken wir mal, wer da sein wird. Und
betet ihr da in dieser Gruppe auch?
Nee, gar nicht. Das eigentlich nicht. Weil am Ende,
beim letzten Mal immer.
Ja, ganz am Ende fragen war und dann hat auch meist, also eigentlich hat noch nie einer was dagegen gehabt. Aber am Anfang, wir wollen das den Leuten nicht überstülpen. Ja, sehr gut. Man weiß ja nicht, wie die sind. Ja? Mhm. Und manche haben sich vielleicht gerade überwunden, da überhaupt nur hinzukommen. Ja. Und wenn dann noch, da wird gebetet alles so und dies und das. Genau.
Wird und sonst
ganz was, genau. Deswegen machen wir es einfach. Wir machen auch versuchen eine schöne Atmosphäre zu schaffen, dass man da ein bisschen Kaffee, Tee hat, ein paar Kekse oder sonst was. Mhm. Dass sich die Leute da auch, sage ich mal, ja, dass sie da auch einfach sein können.
Ja, genau.
Ja, und wir hatten wirklich auch, eine Frau hatte ich mal, die fragte dann irgendwann, als wir die ganzen Tieropfer durchgegangen sind, die ganzen Geschichten im Alten Testament, sagt sie, also ihr macht das dann sonntags auch mit dem Tieropfer, ja? Also ihr opfert dann erstmal ein Tier. Ja. Das ist gewaltig, wenn du überlegst, wir sind in Deutschland und die Leute haben keine Ahnung. Ich habe mich gefreut, weil ich gemerkt habe, sie hat das verstanden, es braucht ein Opfer. Ja, und konsequenterweise, wenn wir uns sonntags treffen, müssen wir halt auch irgendwie ein Opfer bringen. Ja. Und das war eine ehrliche Frage von ihr.
Und da wolltest du ja jetzt aber nicht vorgreifen.
Nein, ich hab gefragt, ob sie noch sich ein paar Wochen gedulden kann, so 2-3 Wochen, ob sie sich noch gedulden kann. Na, und natürlich, wenn man dann zu dem Opfer von Jesus kommt, das schlägt ihr natürlich total ein. Ne? Das ist dann versteht sie das. Das hat sie dann auch richtig verstanden, ja.
Okay, ja,
aber spannend. Aber das ist so, wo ich denke, das war eine deutsche Frau.
Ja.
Die haben gar keine Ahnung mehr.
Ja.
Das ist unglaublich, ja.
Mhm. Krass, aber dass sie das dann so lange ausgehalten haben, ich dachte, jeden Sonntag machen die da Tieropfer. Und dass du das so lange ausgehalten hast, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte.
Nein, wir sagen
nicht,
das schon.
Nicht aufzuklären.
Wartet ab, ja, wir versuchen das ja. Und wenn dann einer schon mal, man kann ja mit einem auch so mal persönlich dann reden und so, aber versuchen das schon so, weil durchzugehen, auch was die Gebote zum Beispiel, wenn wir im Alten Testament zu den Geboten kommen, wir lassen das so stehen. Wir sagen, das ist, das war das, was Gott jetzt erstmal dem Volk Israel so gesagt hat. Mhm. Wir gehen ja nur die, sag ich mal, 10 Gebote durch, nicht die ganzen 613 oder was, ja.
Nicht aber, die Reinigungsvorschriften.
Ganz genau, aber wir sagen so, das ist so sag ich mal, der Kern. Mhm. Und das ist die Messlatte von Gott. Ja, das ist auch sein Anspruch. So ist er. Das bedeutet, heilig zu sein.
Und dann steht das erstmal im Raum.
Und nicht nur durch Taten, es geht auch ums Innerliche. Ja. Ne? Die Gedankenwelt. Ja. Das lassen wir so stehen und sagen wir, so ist Gott. Ja, ja. Wer ihm begegnen will auf Augenhöhe, der muss so sein. Und der darf nicht ein einziges Mal irgendwo mal was übertreten haben in seinem ganzen Leben. Sonst ist es vorbei.
Das sitzt.
Ja, und dann merkt man schon, das muss ja erstmal wirken. Das muss ja erstmal, muss ein Mensch erstmal hinkommen zu sagen, okay, wenn das alles stimmt, dann merke ich, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance, diesem Gott aus meiner eigenen Kraft heraus irgendwie zu begegnen. Der Zoo ist abgefahren, das wird nicht klappen. Und dann kann so ein Blick geöffnet werden für, okay, aber wenn das wirklich so ist, was gibt es denn für einen Ausweg? Wo ist die Hilfe? Ja? Und das kommt dann ja. Und dann kommt ja schon direkt danach die Stiftshütte. Gott hat die Möglichkeit geschaffen, mit einem Opfer sich ihm wieder zu nahen und so. Ja? Und das deutet natürlich alles auf den Herrn hin. Und so merken wir, das hat schon Sinn, dass Gott sein Wort uns so offenbart hat, ja, in dieser auch Reihenfolge. So, dass,
Das ist ganz witzig. Manchmal das ist eine schöne Lektion, die 10 Gebote, weil dann wird es ja persönlich. Das kommt dann auf die persönliche Ebene. Auf einmal merken sie, ich bin auch irgendwie betroffen. Mhm. Und je nachdem, wie die Gruppe so ist, manche sind ja nicht so einsichtig, dann geben wir denn die Hausaufgabe halt eine Woche, dass sie versuchen, dann bis zum nächsten Kurs alle Gebote zu halten.
Okay.
Und das ist dann ganz toll, wenn die dann zurückkommen. Und ich kann mich an eine Frau erinnern, der sagte, ach, ich habe im Treppenhaus schon das erste Gebot irgendwie oder irgendein Gebot habe ich schon übertreten. Ne? Ich ging nur aus der Tür und schon. Und das ist super, weil das... Sie erkennen selbst, ne? Ich kann vor Gott nicht bestehen, so wie ich bin.
Sehr eindrücklich. Mhm. Ja. Jetzt sind wir wieder einen Schritt zurückgegangen, aber alles gut. Jüngerschaft. Ihr seid selber erst, habt ihr erzählt, Mitte 20 zum Glauben gekommen. Wie habt ihr das selber erlebt, dieses Weitergehen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid? Agatha, kannst du was dazu sagen?
Also was ich toll fand, wir hatten wirklich zwei Ehepaare, die sich sehr um uns gekümmert haben. Zwei Ehepaare so in unserem Alter damals. Die haben uns einfach in ihr Leben mit hineingenommen. Das war ganz wichtig. Damals gar nicht bewusst, aber es hat uns sehr geprägt. Da haben sie wirklich viel hineingelegt in uns. Und wir hatten halt, wie gesagt, von Anfang an diesen Wunsch, wir wollten unbedingt das Evangelium weitersagen. Aufgrund unserer eigenen Geschichte. Weil wir das so unfassbar fanden, dass wir es so lange nicht gehört hatten. Da hatte Gott das irgendwie in unser Herz gelegt, dass wir uns da verantwortlich gefühlt haben. Und da haben wir natürlich nach Wegen und Möglichkeiten gesucht. Ja.
Und wir haben viele Vorträge gehört, also ich zumindest. Ja. Also das war gerade so, wo das anfing, dass man so Predigten, Vorträge, christliche Vorträge im Internet so runterladen konnte. Und ich hab das verschlungen. Ja. Hab da Menschen, sag ich mal, kennengelernt, die habe ich nie persönlich gesehen teilweise. Aber die haben mir so viel beigebracht auf diesem Wege, ganz praktisch. Das waren Missionare oder Bibellehrer oder sonst was. Und ich habe das einfach...
Auf Empfehlung dann oder selbst selber dich auf die Suche?
Ich habe das irgendwie gefunden, ich weiß nicht mehr wie.
Okay.
Und dann
ja, weil das erste halbe Jahr, glaube ich, waren wir komplett ohne Gemeinde. Also wir waren beide zum Glauben gekommen und wir waren da einfach erstmal nur zu zweit und haben uns irgendwann gefragt, wo gibt es noch mehr irgendwie?
Sind wir die Einzigen?
Ja, wirklich.
Ja, und dann, ich glaube, es war auf jeden Fall haben wir dann gebetet. Ja, aber irgendwo stand das, glaube ich, in irgendeinem Buch haben wir es gelesen, ne, dass man es gut ist, sich jetzt so einer christlichen Gemeinschaft anzuschließen. Ja, und wenn man keine kennt, dann kann man auch einfach vielleicht Gott darum bitten. Ja, und das haben wir gemacht. Ja, und dann kriegt Agatha irgendwann so Herzrhythmusstörungen oder Probleme. Ne, war bei ihrer Hausärztin. die macht so ein EKG und die sagt, oh, das sind so hohe Werte, sie können jetzt jede Sekunde ihr Tod umkippen. Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Einen Krankenwagen gerufen, dahin im Krankenwagen, ne, da war ein junger Mann und der hat, was
war? Sanitäter, ne?
Ja. Ja, der wollte mich so ein bisschen herausfordern und fragte mich dann, und hast du jetzt richtig Schiss? Und ich dachte, das ist aber ganz schön frech, was der so fragt, ne? Dann habe ich gesagt, nein, ich vertraue Gott. Und da war er halt auch erstmal überrascht. Er dachte, ich wäre nicht gläubig. Und dann sagte, ja, das ist ja super, du vertraust Gott. Ich bin auch gläubig. Ich so, ja, du bist auch gläubig, so richtig gläubig, gläubig. Also ja, so richtig gläubig. Ich so, das ist ja super.
So richtig gläubig, gläubig.
Und dann sag ich, kennst du noch mehr, die gläubig sind? Und sagt er, ja, ich kenne noch eine ganze Menge. Ich so, wo sind die denn alle? Und dann ist er mit mir in die Notaufnahme und hat dann
in
seine...
In der Notaufnahme.
Ja, Gott hat manchmal auch Humor.
Ja, wirklich.
Und dann hat er seine Handynummer aufgeschrieben und sagte, wenn du wieder raus bist, ruf mich an. Und ja, mein Herz, also die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Ich war dann überwacht da, 2 Tage lag ich da und die haben gesagt, das EKG-Gerät muss von der Ärztin irgendwie nicht richtig gewesen sein. Und
dann hat Gott das irgendwie so
geführt. Ich hatte nie wieder Herzprobleme.
Im Nachgang.
Genau, und er hat uns dann in eine Gemeinde geführt dann, ja.
Ja, damals, wir kannten Gott ja noch gar nicht. Wir waren ein bisschen skeptisch, dachten, na, war das vielleicht so eine Anmache einfach und haben gar nicht gesehen, dass das die Antwort von unserem Gebet war. Aber so war es dann letztendlich. Ja. Ja. So sind wir dann in eine gläubige Kreise und in eine Gemeinde dort gekommen.
Und das war das Ehepaar, was sich dann auch im Nachhinein sehr um uns gekümmert hat. Mhm. Der Sanitäter mit seiner Ehefrau, ja.
Ach, schön.
Ja, mit dem Krankenwagen in die Gemeinde.
Ja. Tolle Geschichte. Ja, ja. Was erlebt ihr, wenn ihr Menschen weiterführen wollt? Was sind so die größte oder vielleicht die 2, 3 größten Herausforderungen in der Jüngerschaft? Die immer wieder so auftauchen.
Ja, tatsächlich ist es dann wirklich, wenn du siehst, alle haben es gehört und manche treffen die Entscheidung für den Herrn und du merkst, wie Gott immer mehr Raum in ihnen gewinnt und dann sind da welche, die machen den Kurs 2, 3 Mal und sie kriegen diesen Durchbruch nicht.
Also diesen Kurs machen Leute 2, 3 Mal?
Manchmal ja.
Mhm. Ach krass. Okay. Ja.
Die wollen es dann immer wieder hören und sie bekommen diesen Durchbruch einfach nicht. Und das ist eine Herausforderung, wo wir uns dann fragen, Herr, was liegt an uns, was wir machen können im Gebet, wie sollen wir, also das ist ja immer so eine ganz persönliche Sache zwischen dem Menschen und Gott.
Ja, klar.
Da kannst du nicht zwischenfunken. Nee.
Ja. Man würde gerne auf einen Knopf drücken oder die Leute irgendwie über irgendeine Linie ziehen, aber es geht ja nicht.
Manchmal kann man eine Frage auch stellen, so wie du im Krankenwagen gestellt bekommen hast vielleicht auch. Ne? Aber ja, das muss Gott irgendwie wirken. Ja. Ne? Das kann man nicht, man kann Menschen nicht bekehren.
Nee. Ja, das geht nicht. Das macht er, aber das nimmt uns ja dem Vortragenden, sage ich mal, auch die Last. Mhm. Ja? Man muss sich das nicht auflegen. Ja? Mhm. Ich kann keinen bekehren oder gläubig machen. Ja. Ja?
Das ist auch befreiend.
Ganz genau. Also deswegen, wir sollen, unsere Aufgabe ist, das Wort weiterzugeben und dann...
Ja, und für die Menschen zu beten. Ne?
Ganz
also
genau.
Schon das einzustehen und zu flehen, Herr, du musst es wirken.
Ja.
Ja, genau. Mhm. Aber das ist jetzt noch eigentlich davor. Jetzt ist jemand zum Glauben gekommen und geht die ersten Schritte. Gibt es da Herausforderungen, die immer wieder auftauchen, die irgendwie ein Muster haben, die gleich sind? Mhm. Oder ist es sehr, sehr unterschiedlich?
Also ich würde eher sagen, es ist unterschiedlich. Mhm. Jeder hat eine eigene, ganz eigene Geschichte mit Vergangenheit, Sinn, wo er drin steckt, wo es schwierig ist, vielleicht loszukommen. Mhm. Beziehungen, die schwierig sind, die geklärt werden müssen vor Gott und so. Ganz unterschiedlich. Manche haben Schwierigkeiten, sich wirklich so einem Gemeindeleben anzuschließen. Mhm. Ne? Gerade wenn du das noch nie irgendwo mal gelebt hast, gekannt hast. Ganz unterschiedlich. Ja? Manche haben dann mit der Taufe Schwierigkeiten, ne? Das irgendwie zu sehen, soll ich das oder nicht? Oder,
und ich bin doch schon getauft worden, wie du wahrscheinlich als Katholikin jetzt nochmal taufen. Genau. Was sagt meine Familie?
Ja, genau. Und so weiter. Genau, sowas, was sagen die anderen? Und da merkst du, jeder hat...
Das sind Kämpfe dann.
Jeder hat Kämpfe an einer ganz anderen Stelle. Jeder hat sie. Und jeder muss selber für sich sagen, wie konsequent will ich jetzt dem Herrn nachfolgen? Mhm. Wo mache ich Abstriche und wo nicht? Ja?
Mhm. Manche fallen wahrscheinlich auch zurück. Ne? Das ist auch kommt ja auch vor. Da merkt man, da ging was auf. Aber dann kommt der Betrug des Reichtums und die Sorgen des Lebens und ne, um mit dem Worten im Gleichnis des Herrn zu sprechen.
Ja,
also und pickt es weg und dann ist nichts mehr da.
Ganz
ne?
genau, deswegen ganz unterschiedlich, aber es ist natürlich immer wieder eine Freude, wie es auch wird. Und dann siehst du aber auch Menschen, wo es so vielfältig Frucht gibt, was einfach nur eine Freude ist. Und die durch wirklich so schwere Situationen dann durchgehen müssen und du siehst aber, sie halten fest an Gott. Und obwohl es ohne ihn, sag ich mal, sie müssten ihn nur sich absagen von ihm und dann hätten sie viele Probleme nicht. Aber sie, dann merkst du, das ist echter Glaube. Und das ist schön.
Das ist schön, ja.
Ja, wir hatten ja einen Mann aus dem islamischen Hintergrund, der dann wirklich seine Arbeit verloren hat, weil er von Jesus erzählte. Ja. Und er ist aber den Weg ganz gerade mit dem Herrn gegangen. Der Herr hat ihn neu versorgt. Und ja, es ist natürlich eine Riesenfreude zu sehen, wenn einer da so konsequent den Weg geht, das verstanden hat, ne? Wo der Herr so lebendig dann in ihm ist. Ja.
Schön. Jüngerschaft, ist es Aufgabe von Einzelnen? Wie erlebt ihr das? Oder bezieht ihr die ganze Gemeinde mit ein, dass ihr dann sagt, boah, der ist eigentlich gleiches Alter oder der könnte sich mal um den kümmern und macht den miteinander bekannt? Ist es ein Gemeindeding oder macht ihr das alles alleine?
Nee, alleine geht gar nichts. Ja, es braucht den ganzen Leib, ne? Es braucht den ganzen Leib, definitiv.
Nein, das kann man auch alles nicht bewerkstelligen, ne? Also diese
selbst
Kurse,
als Vollzeitler nicht.
Genau, die Kurse können wir zwar, das sowas kann man machen, aber dann, es geht ja darum, Leute brauchen Beziehungen.
Ja.
Müssen sehen, was, und dann kriegen sie zu einem dann Anschluss und dann leben sie. Und meistens ist ja einfach nur das Leben, Leute mit reinnehmen ins Leben.
Genau.
Ja?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Natürlich, wir haben jetzt auch einige, die sind mittlerweile unsere engen Freunde. Das sind Menschen, die im Bibelkurs zum Glauben gekommen sind. Aber das sind dann so natürliche Sachen, die sich entwickeln. Das kannst du nicht so planen, ne? Und mittlerweile ist es dann so, dass sie uns dann durchbeten und durchtragen, wenn wir durch Krisen gehen. Das ist so schön. Das ist dieses Miteinander, ne?
Ja, aber wir wollen, oder wo wir auch immer aufpassen will, man möchte die Menschen ja nicht an sich binden.
Ja.
Sie müssen an den Herrn gebunden sein und auch dann irgendwann lernen, Schwierigkeiten zu ihm zu gehen und sie mit ihm durchzugehen.
Und nicht zu deinem Mentor.
Genau. Weil das sind auch Dinge, die können wir ja gar nicht erfüllen, solche Erwartungen. Und da sind wir nicht die Richtigen.
Das ist ja noch, wenn es in die Seelsorge geht, total wichtig, dass man Menschen nicht an sich bindet, sondern ja, wir wollen mit dem Herrn zusammen sagen und dann auch anleiten, wie man das macht und dann, bete doch mal dafür. Ne?
Ja.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass irgendwann so dieser Punkt kommt, dass sie merken, der Herr und ich, den Absprung muss man schaffen.
Ja, genau. Es ist ja wie beim Säugling. Ne?
Ja.
Du kannst so die erste Versorgung machen, die Nahrung geben und so weiter, aber irgendwann muss er auch erste Schritte selber gehen, ne? Und das ist ja eine lebendige Beziehung zum Herrn, ne? Wo man irgendwie sich auch in einer Abhängigkeit zu ihm entlässt, derjenige nicht an sich bindet. Ihr habt das noch nicht hinter euch, dass ihr eure Teenager so groß habt. Dass ihr, ich habe das jetzt, habe 4 Kinder und jüngstes jetzt 19 und die nabeln sich alle langsam ab. Ist herausfordernd. Ist herausfordernd. Dann kommen die ersten beiden, haben auch eine Beziehung. Sind sehr dankbar, dass alle 4 im Glauben sind. Aber da erlebe ich das auch so, es ist ein Prozess. Ich bin jetzt nicht mehr der direkte erste Ansprechpartner.
Ja.
Aber das ist in der geistlichen Beziehung auch, ne? Und dann nicht zu klammern, auch als erfahrener Christ loszulassen und sagen, nee, Herr, du, das hat mich oft, ganz ehrlich, hat mich oft herausgefordert, weil ich sehe den Not, ich will so gerne helfen und du musst diesen Schritt machen. Ich kann das mal sagen, aber ich kann das nicht bewirken in der Person. Ja. Die muss das selber erkennen. Gott muss es in dem Herzen wirken. Selbst wenn jemand schon im Glauben unterwegs ist, du kannst das Leben nicht für die Leute leben.
Ganz genau. Und das ist auch eine Sache, die wir immer wieder merken in dieser ganzen Arbeit. Also wir können das nicht tun. Also wir sind er tut es. Wir sind abhängig von ihm. Wir sind seine Sklaven. Und wir haben es nicht in der Hand. Und wir schauen einfach her, wo möchtest du wirken? Wo sollen wir was tun? Ja? Und das wollen wir machen. Aber nicht so, dass wir da die super Ideen hätten.
Ja, und das ist ja auch gerade das Schöne. was für mich mal sehr herausfordernd war, es war eine Frau, die hat ihren Mann gerade frisch verloren, noch keine 50, alleine mit 4 Kindern ist sie zurückgeblieben. Und sie hatte, bevor der Mann gestorben ist, sich für einen Bibelkurs angemeldet. Mhm. Und dann wurde er krank und starb und sie konnte nicht kommen. Und dann sagte sie, ob es möglich wäre, dass ich komme. So, und dann kam ich zu ihr nach Hause und sie saß dann mit ihren 2 älteren Töchtern am Tisch. Und das war für mich eine absolute Herausforderung. Ich habe gesagt, Herr, ich bin dem hier nicht gewachsen. Hm. Also wie soll ich Ihnen jetzt von dir, von diesem großen, mächtigen Gott erzählen, die jetzt hier in dieser Trauer sitzen, so frisch ihren Vater und Mann verloren haben? Also ich hatte wirklich Bammel davor. Und irgendwie merkte ich, wie der Herr mir sagte, setz dich da einfach hin und schau, was ich machen werde. Und ich bin mit ihnen den Bibelkurs durchgegangen und das war so toll zu sehen, wie viel Trost sie bekommen haben, wie viel Hoffnung sie bekommen haben. Das war genau goldrichtig für sie, in dieser Trauerphase Gott kennenzulernen, ja. Aber ich wäre alleine nie auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und hinterher kannst du nur staunen, sagen, Herr, du bist so groß. Es ist unglaublich, was du tust. Mhm. Und das ist ja das Schöne, dass wir am Ende immer wieder ihn sehen und ihn preisen einfach. Und das ist ja, was uns immer auch so frisch an ihm hält. Mhm. Ja.
Ja, danke, dass du das so teilst. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Du hast, dass der Herr dir das gesagt hat, war das eine hörbare Stimme oder hast du so einen Eindruck oder kam dir das in den Kopf oder wie?
Nee, also eine Stimme habe ich noch nie gehört. Das sind so ganz klare Gedanken. Aha. Wenn ich mit dem Herrn einfach im Gespräch bin und dann merke ich so, das kommt nicht von mir. Ne? Mhm.
Das sollte ich jetzt machen.
Das soll ich jetzt machen, genau.
Dann bist du mit ihnen das Programm durchgegangen, aber nicht an dem einen.
Nee, dann auch immer wieder 14, 15 Wochen, ne? Einmal die Woche immer hingefahren.
Ja.
Genau, das war ja sowas ganz Besonderes
dann für mich. Wie macht ihr das als Ehepaar? Man hat so sein Programm, ihr habt dann verschiedene Kurse und so, da kommt ja sowas, man muss sich ja irgendwie absprechen, ne? Jetzt hab ich den Eindruck, der Herr hat mich dahin geführt. Wie macht ihr das dann? Also, das finde ich jetzt, frage ich jetzt auch persönlich, weil ich es total spannend finde, weil ich es auch mit meiner Frau erlebe. Wir haben zeitweise das als Ehepaar zusammen gemacht, aber ich treffe mich auch mit Einzelnen, sie auch schon mal mit Einzelnen. Wie kriegt man das zusammen, so dass man da an einem Strang zieht und gemeinsam unterwegs ist, obwohl jeder auch sein Ding macht in dem Sinne? Wie macht ihr das? Wie klärt ihr das? Habt ihr da eine Einmütigkeit oder?
Eigentlich schon, ne? Oder?
Ja, also, ja, der letzte Bibelkurs von mir mit den Frauen hat ein bisschen kollidiert mit deinem Termin.
Ja,
das war das erste Mal, wo wir merkten, okay, das ist jetzt herausfordernd, das müssen wir das nächste Mal besser absprechen. Mhm. Ja, aber bis dahin hat das irgendwie immer ganz gut geklappt.
Genau, wir wissen ja, welche Abende frei sind, ne? Und dann besprechen wir die Dinge auch immer wieder. Ne? Wir versuchen die Kurse so zu legen, auch dass man nicht in irgendeine Ferienzeit kommt. Nach Möglichkeit, ja, dass nicht so eine lange Unterbrechung ist, so gerade im Sommer. Ne? Viele können dann nicht und dann muss man es einige Wochen ausfallen lassen. Versuchen wir dann irgendwo einen Start zu finden und dann wissen wir, welche Tage frei sind und dann sprechen wir das ab. Da könnte wieder einer starten oder da. Und dann
ladet ihr dazu ein. Es ist nicht so, dass ihr da 10 Leute habt, die interessiert sind und dann sagt, guckt ihr, welcher Termin passt euch denn am besten, sondern ihr sagt, das ist jetzt immer montags abends. Und dann guckt ihr, wie viele können, oder?
Genau, meistens schon so. Okay. Ja.
Oft ist es so, dass wir dann hören, dass Leute anfragen, ne? Sagen, wann fängt wieder so ein neuer Kurs an, wann startet der? Und wenn wir merken, das sind so 2, 3 Interessenten, dann wissen wir, okay, da bahnt sich wieder was an. Und dann machen wir dann die nächsten Schritte.
Aber meine Frage war, legt ihr den Termin fest und die Leute müssen sich danach richten oder richtet ihr euch nach den Leuten so?
Also wir haben ja ein paar Abende dann immer zur Verfügung und dann schauen wir schon, wo können die meisten.
Ah ja, okay.
So habe ich das letztes Mal auch gemacht, genau. Da war eine Gruppe an Frauen und dann haben sie abgestimmt und die meisten konnten halt am Dienstag.
Ja.
Und dann war klar, daran soll es ja nicht scheitern.
Ja, eben.
Genau. Da, wo wir flexibel sein können, dann machen wir es immer den Leuten recht.
Ja, schön, cool. Bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch was mich persönlich auch interessiert. Ihr habt die Jungs zu Hause, waren es 2? Nee, 3.
Zwei
Jungs zu Hause. Wie lebt ihr das? Evangelisation, Jüngerschaft, Mission, wie prägt das auch euer Familienleben? Wie nehmt ihr sie mit hinein, eure Erziehung? Es ist ja irgendwie mehr als nur einfach ein Job, den man irgendwie von 9 bis 16 Uhr macht.
Mhm. Ja, das ist ja schon so eine Lebenseinstellung, sage ich mal. Als wir zum Glauben gekommen sind, hat Gott uns das einfach aufs Herz gelegt. Diese Last, diese Liebe für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und das ist ganz normal jetzt. Ja, also wenn wir da Leute haben und wir lernen irgendwen kennen, und dann fangen wir sofort an, für die zu beten. Ja, das ist ganz normal. Das kriegen natürlich irgendwie in der Familie auch die Jungs mit. Ja, aber von daher, wir versuchen die jetzt nicht in irgendeine Richtung so zu erziehen oder so. Wir leben einfach.
Genau, sie sind auch die letzten Jahre, wenn wir so ein Treffen mit unserem internationalen Team hatten, dann waren die Jungs immer dabei. Das fanden wir super wertvoll. Also die kennen auch das Team, die sind mit dem Team eigentlich groß geworden. Mittlerweile hat unser Großer zu einem von unseren Mitarbeitern so eine Jüngerschaftsbeziehung. Das finden wir fantastisch, weil das einfach super wertvoll ist. Ne? Das hat sich dann so daraus entwickelt. Ja.
Schön.
Ja, ich das ist einfach so, ja, ganz natürlich. Wir bringen das alles mit nach Hause, die Anliegen, auch wenn wir manchmal auch für manche Personen im Bibelkurs, wir merken, die stehen kurz davor, dann beten wir auch gemeinsam mit den Kindern, dass da so ein Durchbruch kommt, dass sie zum Glauben kommen. Das ist so, kriegen die halt mit, was uns beschäftigt.
Ja, gleich kommen noch drei Abschlussfragen, die ich habe für euch. Die hatte ich auch schon vorab euch geschickt. Vorher noch ein schneller Tipp an euch, die ihr zuhört bis jetzt. Holt euch den Heukelbach Newsletter, wenn ihr ihn noch nicht habt. Da könnt ihr personalisieren für euch und bekommt nur das, was zu eurer Alltagsmission auch passt. Direkt auf heukelbach.org/machbar. Ja, wir kommen zu den letzten drei Fragen. Welches Buch könnt ihr empfehlen? Vielleicht habt ihr jeder an ein Buch, ich weiß es nicht. Ihr habt euch Gedanken vorher gemacht. Johannes, magst du anfangen?
Also mit Buch empfehlen hatte ich echt Schwierigkeiten. Also ich, natürlich will ich die Bibel empfehlen. Ansonsten, ich lese, was ich sonst lese, ist so Biografien, das Missionsbiografien, und generell, da kann ich immer irgendwie was raus mitnehmen, aber ich kann jetzt kein konkretes Buch empfehlen.
Gibt es denn eine Missionsbiografie, die dich besonders geprägt hat, irgendwie ein Vorbild auch in dem?
Ich denke schon, von jedem, zum Beispiel Georg Müller, ja, das Gebetsleben, dieser Glaube, das ist, überall ist etwas, wo man was lernen kann, ja, wo ich versuche, irgendwas ein bisschen mitzunehmen in mein Leben. Ja.
Du kommst auch immer noch zum Lesen.
Ich versuche es wenig. Also jetzt, das meiste lese ich in der Bibel. Aber ich versuche mir ein bisschen, jetzt zu Weihnachten wünsche ich mir wieder eine Biografie, und dann mal gucken, wann ich die lesen kann.
Kriegt er die? Okay. Welches Buch hast du?
Von Jim Berg, Gott ist mehr als genug.
Oh ja.
Super Buch.
Ja.
Wirklich gut. Ja. Auch gerade was Unglaube anbetrifft, wie stark das in uns verankert ist. Hat mir nochmal ganz neu die Augen geöffnet. Wirklich wertvoll, ja.
Was ist eure eigene größte Herausforderung beim Thema Evangelisation bzw. Jüngerschaft? Agatha.
Ja, also wir dürfen ja so vielen Menschen das Evangelium weitersagen. Ich bin die Einzige in meiner Verwandtschaft, die gläubig ist, seit 20 Jahren. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und das in der Familie vorzuleben, ohne darüber sprechen zu können. Ne? Genau, das ist so persönlich definitiv herausfordernd für mich.
Okay. Hast du viel mit deiner Familie so zu tun oder seht ihr euch selten?
Doch schon, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei dir?
Ich glaube, es ist die Sache, Menschen zu konfrontieren mit gewissen Wahrheiten. Das ist ja irgendwo dann auch mal angebracht oder nötig. Das fällt mir immer schwer. In einem Bibelkurs ist das ja noch viel einfacher, sag ich mal. Da sind Menschen, die sowieso offen sind. Eine Grundoffenheit ist da, und da geht das einfacher. Aber jetzt so in einem Zweiergespräch, ne, mit jemandem, den man irgendwo trifft, da dann diese Wahrheiten zu sagen, dazu zu stehen, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung.
Warum eine Herausforderung, muss ich einfach mal nachfragen, weil du denkst, was denkt der andere jetzt oder weil du keinen Stress willst?
Ja, ich kann es dir gar nicht sagen, wahrscheinlich. Ich bin von Grund auf eher ein harmoniebedürftiger Mensch.
Ich fühle es, ja.
Ja, und das ist immer wieder eine Herausforderung, aber es muss sein, muss ich lernen.
Ja, ja. Und das auch in einer Art und Weise zu tun, die klar ist, aber liebevoll, ne?
Genau.
Das
ist genau.
Ja, schön, danke. Ja, welchen Tipp habt ihr für unsere Hörer, den sie gleich diese Woche umsetzen können? Hast du einen?
Ja, einfach mal den Herrn fragen, Herr, wen hast du hier in meinem Umfeld? Für wen soll ich beten? Wo bist du am Wirken? Lass mich dran teilhaben. Ich bin gewiss, das hat Gott für jeden. Dazu hat er uns ja berufen.
Ja. Johannes.
Also, wenn jemand jetzt Interesse hat an solchen chronologischen Bibelkursen, würde ich empfehlen, such dir mal so ein chronologisches Material und guck dir das mal an. Lies dir das einfach mal durch. Es dauert nicht lange. Und dann guck mal, ob das ein Weg sein könnte.
Vielen Dank. Wir verlinken euch auf jeden Fall in den Shownotes das Buch und auch die Kurse, die wir erwähnt haben. Und wenn ihr da noch irgendwas mir zu liefern habt, wo ihr sagt, den solltet ihr auch aufnehmen, dann packen wir das auch in die Infos mit rein oder in den Newsletter. Ja, Agatha, Johannes, vielen herzlichen Dank für eure Offenheit. Es war wirklich sehr interessant, euch kennenzulernen, eure Arbeit, euren Dienst und auch zu merken, dass ihr ein Anliegen habt für die Menschen, dass ihr für Menschen betet und irgendwie auch diese Schritte geht. Interessant, dieses Buch. Ich kenne es, ich habe es schon lange im Regal stehen. Ehrlich gesagt habe ich es noch nie ausprobiert. Ich werde es mir jetzt nochmal anschauen. Mhm. Bei uns steht auch wieder so ein Interesse an, sind 10 junge Menschen, die Interesse haben, in der Bibel zu lesen. Kollegen sind von meiner Tochter und deren Freundin. Vielleicht ist das was, ich weiß es nicht. Ich schaue es mal rein. Aber ich fand es sehr anregend. Euch vielen Dank für eure Zeit, die ihr hattet. Und euch, liebe Hörer, danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn euch die Folge inspiriert hat, teilt sie gerne mit jemandem, der das auch unbedingt hören sollte. Und vergesst nicht, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, als Alltagsmissionare sind wir nicht alleine unterwegs, sondern gemeinsam. Musik